Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Wir schauen zurück auf diese Popwoche. Wir nehmen uns Zeit, um die Themen und Fragen zu besprechen, die diese Woche hängen geblieben sind, die besonders präsent waren. Und wie immer machen wir das mit zwei Gästen, die sich beide viel mit Popkultur befassen, die viel darüber schreiben. Bei mir ist die Journalistin und auch ausgezeichnete Musikjournalistin Aida Bagerne-Jad und der Kulturjournalist und Buchautor Tobi Müller. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Wir haben zwei Musikthemen heute. Wir werden nachher sprechen über die Musik der Zukunft. Da tut sich nämlich gerade was. Es gibt eine Band, die gerade sehr viel gehört wird, die aber eigentlich gar keine Band ist. Vielleicht ist das eine Band der Zukunft. Das schauen wir uns nachher genauer an. Aber vielleicht jetzt schon mal ganz kurz, Aida, du hast dazu ganz viel recherchiert. Was macht diese Band gerade so besonders, die gar keine Band ist?
Dass sie nicht wirklich existiert, jenseits ihrer Musik und einer Erzählung. Oder tut sie es doch? Vielleicht können wir das diskutieren. Würde sagen, wir stecken schon ganz tief im Uncanny Valley.
Im Uncanny Valley, ja, genau. Das passt auch sehr gut zu dieser Musik, die werden wir auch nachher hören. Aber jetzt sprechen wir erstmal über Konzerte von echten Bands und darüber, welche Rolle Politik da gerade spielt bei Konzerten und Festivals. Das ist ja vielleicht schon eine besonders große Rolle, die Politik gerade spielt. Wir erleben viele Musikerinnen und Musiker, die sich politisch äußern, die sich politisch positionieren auf der Bühne. Bruce Springsteen, sehr prominentes Beispiel in den letzten Wochen. Und ganz aktuell natürlich auch die Band Bob Villain, die beim Glastonbury Festival in England für einen Skandal gesorgt hat, weil sie der israelischen Armee den Tod gewünscht hat und das Publikum dazu animiert hat, das mitzugrölen. Vielleicht erstmal kurz dazu, Tobi, was ist da der Stand bei dieser Diskussion um diese Band Bob Villain?
Ja, es ist eher eigentlich überhaupt die neue Zusammenkunft von Pop und Politik, die mich da interessiert. Jetzt ehrlich gesagt weniger der konkrete Fall, der ist auch relativ schnell erzählt. Mhm. Beim Glastonbury Festival, das größte Festival seiner Art in UK, hat halt Bob Villain, das ist ein Duo, also spielt an auf Villain, Bösewicht und Dylan, Bob Dylan und so weiter, halt Death to the IDF, gechantet und das Publikum hat das erwidert, Free Palestine, From the River to the Sea, das kennen wir alles, Death to the IDF, also Tod den israelischen Streitkräften ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Mhm. Und dann ging es natürlich los, wer sich da alles distanzieren musste, wer auch gehen musste, die Musikchefin von der BBC zum Beispiel, das ist eine astreine Cancel-Kultur, kann man sagen.
Weil das auf der BBC live ausgestrahlt worden ist.
Richtig, es wurde dann auch nicht gleich unterbrochen, da sind sofort Köpfe gerollt. In Deutschland ist die Rezeption auch erwartbar verlaufen, also als Kritik an den israelischen Streitkräften wurde dann Israel-Hasser, das geht ja immer sofort. Obwohl ich auch finde, dass das total drüber ist, also dass man einer Armee den Tod wünscht, das ist nochmal eine andere Nummer, selbstverständlich. Mhm. Aber es steht eben in einer Tradition, wo wir sehen, wo wir für meinen Geschmack zu wenig über Musik reden oder was die Kunst eigentlich will. Das fände ich eigentlich ganz interessant bei Bob Villain, was die in den Texten zum Teil anderweitig sagen oder eben auch einem Typen wie Bruce Springsteen, der sehr viel Zeit seiner langen Show allerdings darauf verwendet, sich von Trump zu distanzieren. Also da ist so eine Art Verlautbarung, Statement-Pop in diesen Sommer gekommen, der so laut ist wie noch nie. Und das finde ich als Phänomen erstmal interessant.
Das findest du interessant und du schaust da auch kritisch drauf, jetzt gar nicht inhaltlich eben, gar nicht was da skandiert wird, sondern eher, wenn ich dich richtig verstehe, überhaupt der Fakt, dass da politische Slogans auf Konzerten so eine große Rolle spielen?
Na, da kann jede und jeder tun, was er möchte. Ich würde mir einfach mehr wünschen, dass man das in der Musik selber löst. Bruce Springsteen ist da ein gutes Beispiel. Das ist jemand, der jahrzehntelang eigentlich die Effekte amerikanischer Politik auf die eher kleinen Leute besungen und beschrieben hat. Das ist für mich politische Musik. Um zu sagen, okay, wie geht's dir, wenn du aus der Working Class kommst und wenn du mit diesen ganzen amerikanischen Mythen vom Tellerwäscher bis zum Millionär umgehen musst und darunter leide. Das ist für mich politische Musik. Wenn man jetzt quasi einfach die erwartbare Haltung zuspielten, sich gerade in Europa von Trump distanziert und das vom Teleprompter inbrünstig abliest, finde ich das eine relativ schwache Geste, ehrlich gesagt, eines sehr starken Musikers. Wir können später vielleicht nochmal gucken, was das heißt.
Können wir uns genauer anschauen. Aida, bist du da auch so kritisch?
Ich bin da ganz zerrissen. Einerseits stimme ich dir, ich glaube, teilweise zu, lieber Tobi. Ich habe auch ein großes Problem mit performativer Politik-Simulation, wo auch immer sie stattfindet und auch im Pop. Allerdings glaube ich, wenn man so verschiedene Fälle durcheinander wirft, das führt zu einer Verflachung. Ich finde, sie sind nicht alle vergleichbar und sie kommen auch aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Dass so ein Spruch wie von Bob Villain indiskutabel ist, ich glaube, dass darüber sind sich die meisten einig. Mhm. Todeswünsche sind nicht cool, das möchten wir nicht.
Richtig.
Aber das zusammenzuwerfen mit jemandem, der sagt, alle Menschen sollten überleben und beides ist, findet auf dem, wird auf dem gleichen Level diskutiert und dann stellen wir noch einen amerikanischen Künstler, einen Helden seiner Ära hin und sagen, sein Ausdruck auch schwierig, da muss man sich ja auch den Kontext anschauen, was du ja gerade angesprochen hast. In den USA ist nochmal was anderes und meine Erfahrung als jemand, der irgendwie sehr starken Bezug zu den USA hat und letztes Jahr auch lange da war und so, Amerikaner haben so ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, daher kommt das auch in Europa, sich dann auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ich bin nicht wie er, weil sie haben die Angst, alle gesehen zu werden wie ihre Regierung, was auch nachvollziehbar ist. Ich meine, der dumpfe Deutsche oder oftmals in Deutschland zelebrierte Anti-Amerikanismus, er ist real. Ich kann verstehen, warum sich einer hinstellt und sagt, ich bin nicht so wie er. Kann man performativ finden, hat aber schon einen Grund.
Ja, das ist eine moralische oder eine ethische Betrachtungsweise, die natürlich legitim ist, das so zu tun. Da würde ich es auch nicht vergleichen wollen. Aber ich glaube, es gibt dahingehend eine strukturelle Ähnlichkeit. Das ist auch immer ein großes Wort. Ich versuche das konkret zu machen, indem man eben als Popkünstler heute schon unter einem gewissen Druck steht, zu sagen, auf welcher Seite, dass man tatsächlich steht. Die viel stärkere Geste hätte ich in diesem Moment gefunden. Vielleicht nicht unbedingt in Glastonbury, aber von Bruce Springsteen zu sagen, wir schweigen mal. Weil, dass wir die ganze Zeit reden, dass wir diese News in jeder Sekunde uns quasi intravenös geben, jeden Morgen, schon wenn wir auf dem Klo sitzen, ist ja schon da. Also das nochmal zu reproduzieren als Künstler, finde ich tatsächlich redundant, finde ich überflüssig im eigentlichen Sinn. Das ist die Definition von Zwang, das ist Wiederholungszwang.
Ich würde es nochmal gerne konkreter machen. Ich habe nochmal einen anderen Ausschnitt vom Glastonbury Festival, wo es natürlich nicht nur Bob Dylan irgendwie sich politisch geäußert, auch andere Leute, zum Beispiel Sean Kuti, nigerianischer Musiker,
Sohn von
Fela Kuti, einer von vielen. Genau, dem Begründer des Afrobeat. Und der hatte auch ein politisches Statement gemacht, was jetzt eben vielleicht dann nochmal anders gelagert ist. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Tobi, er hat sich an die jungen Europäerinnen und Europäer gewandt und hat einen Tipp an sie.
I know you want to free Palestine, you want to free Congo, you want to free Sudan, you want to free Iran. It's a new one every week. Free Europe. Free Europe from right-wing extremism.
Und da geht es jetzt hier noch weiter, von was Europa eben befreit werden muss, Faschismus und Rechtsextremismus und so. Das ist ja schon vielleicht eine besondere Perspektive. Das ist eben nicht so ein Slogan, den wir überall ständig hören, sondern die Perspektive von Sean Kuti zu sagen, okay, ihr wollt irgendwie die ganze Welt befreien, fangt vielleicht mal hier in Europa an, sprechen wir vielleicht nicht so oft drüber, ist dann vielleicht nochmal anders gelagert, Tobi? Ist das eine Form von, ob das jetzt künstlerisch ist oder nicht, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber ist das eine Form von, ja, da sagt jemand, bringt jemand eine Perspektive rein, auch eine politische Perspektive auf einer Konzertbühne, die sonst nicht so ständig in den Medien zu hören ist?
Das ist ein klassischer Fall von Diversität, ne? Ich finde das halt auch lustig, es hat eine andere Perspektive, klar. Also man hat ja genug Afrikaner und Afrikanerinnen auch in jeder großen Stadt in Deutschland und auch sonst wo, mit denen man reden kann. Die Perspektive ist radikal anders auf diese Kämpfe. Sowieso was in Europa angeht, erst recht was Rechtsextremismus angeht.
Dass das und ist jemand so eine Konzertbühne nicht ein gutes Medium dafür zu sagen, ja, hier kann diese Perspektive eben groß eine Öffentlichkeit
finden. Ich verstehe das als Reaktion auf das, was passiert ist und auf wie die Leute drauf sind mit den Palästina-Flaggen bei so einem Festival. Das ist quasi kontextabhängig. Ne? Ich glaube, das kommt jetzt nicht irgendwie aus dem Bauch heraus. Ich habe jetzt hier auch noch ein Statement, sondern das ist eine Reaktion auf den unmittelbaren Kontext. Das finde ich immer richtig. Ob es nötig ist, weiß ich nicht, aber ja.
Naja,
das ist jetzt ein guter Move. Ne?
Es ist in guter Tradition seines Vaters, genau, der immer politische Songs gemacht hat. Und ich denke da nur an Zombie und alle Songs. Ich bin auch ein großer Fela Kuti-Fan, muss ich dazu sagen. Aber das Zitat geht ja noch weiter. Er sagt ja dann auch nochmal hier gegen imperialistische Tendenzen, gegen Imperialismus. Und ich fand das Zitat sehr, sehr gut und ich freue mich, dass wir das hier auch eingespielt haben, weil es eben dieser Perspektivwechsel ist, aber auch eine Nuancierung in eine Debatte reinbringt, die, glaube ich, sehr relevant ist bei der Nabelschau, die wir oftmals in Deutschland, in Europa betreiben, wo wir aus dem Blick verlieren, worum es tatsächlich geht. Aber, und das ist vielleicht eine kleine Kritik daran, es ist so offen, dass, glaube ich, da jeder reininterpretieren kann, was er oder sie möchte. Man kann da Whataboutism reininterpretieren, man kann da irgendwie das Gegenteil reininterpretieren. Das wäre der einzige, es spiegelt uns vielleicht unsere eigene Nabelschau ganz gut, dieses Zitat.
Ja, also muss ich kurz erklären, was ich meinte mit Whataboutism. Ne? Das heißt einfach, dass quasi der Standardvorwurf, dass man sagt, du hast über diesen Konflikt geredet und nicht über diesen Konflikt, das macht dich zum Idioten. Du hast deswegen einen anderen Konflikt unterdrückt. Oder das ist so ein Standard, eigentlich schon fast ein Meme, oder? Das zeigt auch ungefähr so das Niveau irgendwie sozialmediale Diskussion an, dass alles, was man auslässt, unterdrückt man, heißt es dann, weil man ihm keine Plattform gegeben hat. Das kann man da schon auch sagen. Aber gut, auch Fela Kuti ist nun mal ein anderes Beispiel. Ne? Also Fela Kuti hat natürlich in einer Diktatur quasi einen, heute würde man sagen, Safe Space behauptet, mit seinem Club The Shrine in Lagos.
Und mit seinem Leben dafür bezahlt?
Mit seinem Leben dafür bezahlt, seine Mutter auch, die gestorben ist bei einem Raid, bei einer Razzia, die es gab von der Polizei während eines riesigen Festivals 1974, was es da gab, ein panafrikanisches Festival, Festac hieß das. Das sind schon andere Konditionen, unter denen man irgendwie Kunst und Musik macht. Aber da war quasi für mich die Praxis eigentlich wichtiger. Ne? Also, dass man diesen Club hatte, wo man auch exzessiv gefeiert hat und lange gefeiert hat, extrem lange Konzerte gemacht hat und diese politischen Songs. Ohne diesen Hintergrund geht es nicht wirklich. Wie gesagt, es gibt ganz viele Beispiele in der Geschichte auch, wie man das anders lösen kann, als einfach auf die Bühne zu stehen, mit einem gestählten Oberkörper sehr männliche Ansagen zu machen, hypermachoid irgendwie aufzutreten wie Bob Dylan, muss man auch dazu sagen. Und in eine Klientel, die das sonst jetzt eher ablehnen würde, von der Hypermaskulinität her, dann Beifall zu erheischen. Ne? Das ist natürlich schon mal einfach eine sehr andere Nummer, als jetzt zum Beispiel in Woodstock zu stehen, 1969, als erster schwarzer Superstar, Sly Stone, der Blueprint für Prince und für ganz viele andere, die nach ihm gekommen sind. Und morgens um vier sagt, I wanna take you higher.
Das würde ich gerne nochmal genauer beleuchten, was da der Unterschied ist, historisch. Weil man könnte ja denken, ich meine, Protestpolitik, Pop, weiß ich, Punk, Reggae, Rap ist ja alles schon immer auch sehr explizit gewesen und per se politisch. Ist das so viel anders, Alter, würdest du sagen, was wir jetzt erleben, als ja, was wir vor 30, 40, 20, 50 Jahren erlebt haben?
Ich weiß, dass es Tobi ein bisschen anders sieht, aber ich denke da zurück an die Proto-Punks der Sex Pistols, die mit Hakenkreuzen aufgetreten sind und jetzt ja in einigen Ecken aufgrund der politischen Positionierung von John Lydon als Kämpfer gegen Antisemitismus gesehen werden, finde ich auch schwierig. Ich vergesse nicht, dass Leute mit Hakenkreuz sich geschmückt haben, früher dumme Dinge zu tun und dumme Dinge zu sagen und flach sich auch zu äußern, und das ist noch sehr, sehr nett ausgedrückt, war auch immer Teil von Pop-Protestkultur. Das finde ich nicht neu. Vielleicht ist es die ultramediale Verbreitung, gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Twist und die dazu auch führt, dass man sich immer extremer ausdrücken muss, um noch aufzufallen, was bei Bob Dylan zu absolut menschenverachtenden Aussagen geführt hat.
Genau, ich habe jetzt darauf gewartet, Tobi, dass du sofort widersprichst. Machst du gar nicht. Aber
kommt jetzt darauf an, auf was.
Aber sag du vielleicht nochmal ganz konkret für dich, was würdest du denn sagen, was ist der Unterschied? Weil klar, also so wie Aida sagt, natürlich gab es das ja schon immer. Und es war auch schon immer radikal und sehr viel, also Aufruf zu Gewalt gegen Polizei gibt es seit Jahrzehnten in verschiedensten musikalischen Genres und so. Was ist heute genau anders? Was stört dich heute mehr? Ich würde mir vorstellen, der Tobi Müller von vor 30 Jahren hat sich vielleicht an dem Reggae, Punk und Rap nicht so sehr gestört, am Politischen daran, wie er sich jetzt heute an dem stellt. Warum?
Ich war vor 25 Jahren bei einem Konzert von Rage Against the Machine, und das ist vielleicht so ungefähr die letzte Protestmusik, die wirklich mit einer Bewegung einherging, zum Beispiel Anti-G8, Anti-Globalisierungsbewegung und so weiter. Ich habe sie da in meiner Heimatstadt in Zürich gesehen. Wir haben gewartet, bis das Konzert zu Ende ist, mit dem Banner The Battle of Zurich. Die Platte hieß damals The Battle of Los Angeles. Saalicht ging an, Banner kam runter, hinter dem Banner war die größte Bank der Schweiz Werbung da angebracht. Und das ist ungefähr das, was das Symbol, wie das schon immer lief in der Popmusik. Also das Kapital war schon immer dahinter, um dann die Hakenkreuze zu quasi zu pushen und in die Charts zu bringen. Das war ja bei den Sex Pistols auch so. Es war ja von Anfang an ein Sündenfall mit einem großen Major-Label. Das war jetzt nie wirklich ernst zu nehmen, was politischer Protest angeht. Das ist ein performativer Protest. Es geht darum, sich gegen die Eltern aufzulehnen. Ich glaube, was wirklich sehr anders ist, ist eben die Skalierung, also die Zahl. Ne? Immer jetzt, wenn wir über Digitalisierung reden, reden wir über extreme Skalierungseffekte. Wie viel viele Leute, dass das so mitkriegen. Politischer Extremismus gab es im Pop und Rock schon auch immer, aber für viel kleinere Gruppen. Wenn wir jetzt die großen Festivals angucken, eben Woodstock 1969 und auch das Harlem Cultural Festival über mehrere Wochenenden in Harlem mit dem wunderbaren Film von Amir Questlove Thompson dokumentiert, hat einen Oscar gekriegt vor ein paar Jahren, wo wir sehen, was da die größten Bands sind. Sly Stone hat auf beiden Festivals gespielt, zum Beispiel als einziger Künstler, ne, beim quasi weißen Woodstock und beim wirklich sehr schwarzen Harlem Cultural Festival. Es war ja segregiert zu großen Teilen. Und man sieht da nirgends, obwohl es 1969 ist, es ist Vietnam, der Krieg dreht völlig durch. Ja. Die NASA fliegt zum Mond und die schwarze Bevölkerung fragt sich, was soll das? Was bringt das uns hier in Harlem? Genau gar nichts. Ja. Also es ist wirklich heavily charged. Die politisch aufgeladen, die Atmosphäre. Und es gibt quasi keine Künstlerin, keinen Künstler, der da rausgeht und irgendeine Rede hält. Sie sind einfach alle da und heute würde man sagen, empowern die Leute. Ne? Also sie setzen quasi Energien frei. Sly Stone kommt in Woodstock raus, morgens um 4. Die Kameramänner haben es noch verschlafen, die erste halbe Stunde und sagen, ja, es ist vielleicht so ein bisschen old-fashioned, es ist ein bisschen altmodisch, ich mache jetzt ein Sing-along. Alle singen mit. Er kennt es natürlich aus der Kirche, er kommt aus dem Gospel.
Wir hören es mal, diesen Moment. Das ist Sly Stone beim Woodstock.
Ja, und natürlich
und,
ist das
und hat eben Higher ist der.
Ist das doppelt konnotiert? Natürlich geht es immer um Drogen. 1969, ja. Das ist das eine. Das andere ist aber schon auch spirituell zu verstehen, ja, auf Higher Consciousness.
Ja. I see what you're saying. Ich verstehe, was du sagst. Aber du hast es ja vorhin auch selber so ein bisschen angedeutet. Man hatte ein Publikum gegenüber, das ungefähr das gleiche Wissenslevel hatte, dadurch, dass die Hegemonialstrukturen des Medienbetriebs andere waren, als einfach alle ungefähr plus minus fort in deinem Publikum auf dem gleichen Wissenslevel hatten, den gleichen Zugang zu Informationen. Das ist ja jetzt was anderes. Also sind die Ansagen andere, ist der Diskurs ein anderer. Kann man es vergleichen? Weiß ich nicht. Es erfüllt ja alles unterschiedliche Funktionen.
Ich will es gar nicht bewerten, vergleichen, AIDA, dass ich sage, man muss es wieder so machen wie früher. Das geht natürlich nicht. Da hast du völlig recht. Da sind die historischen Situationen so unterschiedlich. Ich möchte nur daran erinnern, dass man das tatsächlich stärker über die performative Kunst lösen kann. Und frag mal die beiden weißen Dudes, wie es denn so war, in Harlem einzufahren, in einem rein schwarzen Fest, wo sie die einzigen Weißbrote waren. Nicht so angenehm für sie. Und Sly Stone hat gesagt, ist mir völlig egal. Wir ziehen das hier durch. Und auch umgekehrt, als quasi schwarzer Headliner im weißen Woodstock aufzutreten, da fände ich zum Beispiel jetzt viel interessanter, wenn ein Projekt, einer meiner Lieblingsplatten von vor 2 Jahren, Dudu Tassa und Johnny Greenwood. Dudu Tassa, ein israelischer Künstler mit irgendwie aber nochmal ein bisschen kompliziertere Vergangenheit. Johnny Greenwood, der Gitarrist von Radiohead, Charak Karibak, die eine Platte gemacht haben mit alten arabischen Liedern, in ganz verschiedenen Orten aufgenommen, von Damaskus bis irgendwie Beirut und Kairo. Eine ganz wunderbare Platte und die haben die Tournee natürlich sofort abgesagt, ab dem 7. Oktober, weil das einfach nicht mehr geht. Dass da quasi ein Araber und ein Israeli zusammen, ein westlicher, quasi pro-israelischer Musiker, weil ne, Radiohead haben auch immer in Israel gespielt und sich gegen BDS gestellt, gegen die Boykottkampagnen und so weiter, dass die das nicht mehr machen können. Das fände ich den politischsten Akt überhaupt. Wenn man diese Band bucht und sagt, wir geben euch jetzt ganz viel Geld, ihr kommt nach Glastonbury und macht euer Set, der eine der besten Platten von 2023.
Fantastisches Album, ich bin ganz bei dir, wirklich fantastisches Projekt, fantastisches Album, wunderschöne Musik. Ich glaube, diese Musik findest du auch immer noch. Es ist nicht die, über die wir gerade sprechen, weil eben ein immer sich hochgeschaukelteres, extrem wie Bob Dylan, eben auch unsere Gedanken okkupiert. Es gibt diese Menschen, die nach Higher Consciousness auf der Bühne streben für uns alle zusammen. Vielleicht brauchen wir da einen Perspektivwechsel, um es den anderen zu hören, anstatt uns immer an das nächste glitzernde Skandalchen abzuarbeiten.
Eben die, die es dann auch in die anderen Medien schaffen und dann die große Aufmerksamkeit kriegen. Natürlich gibt es auch noch viele, viele andere Beispiele. Vielleicht nehmen wir da alle mit irgendwie, dass wir da ein bisschen anders drauf hören, wenn wir das nächste Mal zum Konzert gehen oder im Festival stehen und irgendwie hören, okay, da gibt es politische Statements. Vielleicht haben wir da eine neue Perspektive drauf gewonnen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Gedanken hierzu und wir wollen weitersprechen über Musik und Musikerfahrung und auch so eine ganz neue Musikerfahrung, an die wir uns erstmal irgendwie noch gewöhnen müssen. Wir sprechen jetzt nämlich über Musik gemacht von KI. sprechen wir ja immer wieder drüber hier im Kompressor, auch kürzlich schon über diese eine Band, von der es jetzt klar ist, dass sie eine KI-Band ist und die bei Spotify mittlerweile über 1 Million Hörerinnen und Hörer hat. Raise your hand, don't look away, sing out loud, make them pay. The Velvet Underground, ganz genau. The Velvet Sundown hat die KI halt irgendwie, wurde gefüttert. Dann wie kann so eine Band klingen, die so klingt wie halt 60er, 70er Jahre Rock? The Velvet Sundown. KI-Musik, das ist eine, die gerade sehr groß ist. Aida, du hast dich da viel mit beschäftigt. Vielleicht müssen wir erstmal gucken, was genau ist an dieser KI-Musik anders als andere KI-Musik, die wir ja schon seit Jahren irgendwie diskutieren.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, es ist jetzt klar, dass es eine KI-generierte Band ist.
Ja.
Weil, wenn man sie sich mal ernsthafter angeschaut hat, jenseits es im Hintergrund laufen zu lassen, finde ich es relativ schnell klar.
Ja.
An den sogenannten vermeintlichen Pressefotos und an der Dada-ness des Ganzen.
In dieser Woche haben sie eben das selber gepostet, ne, auf Spotify.
Genau,
und
haben sich jetzt offengelegt,
so, genau.
Nachdem sich Menschen gewundert haben,
ja,
und nachdem es ein Diskurs wurde, war dann auch die billigste Ausrede aller Zeiten, das hier ist ein Experiment und eine Provokation. Das sagt man natürlich immer, wenn man gerade erwischt wurde bei einer moralisch fragwürdigen Aktion, ist immer die billigste Ausrede, das ist ein soziales Experiment, wir wollen euch nur den Spiegel vorhalten. Diese Band stellt sich hin oder wird konstruiert als klassisches Quartett mit so vage, psychedelischem 70s inspirierten Classic Rock, und es ist, finde ich, relativ offensichtlich KI. Die ganze Musik wurde wahrscheinlich mit dem Programm Suno erstellt, mutmaßen zumindest Expertinnen. Und ich glaube, warum es diesmal so skandalös wurde, ist, es wurde sehr stark promoted von Spotify, zum einen. Und zum anderen, es ist halt jetzt ein Bandkonstrukt, was imitiert wird. Hier wird das Banderlebnis, das ja auch ganz viel wirklich haptisch ist und auf einer Zusammenarbeit von Menschen und dem Creative Spark imitiert. Und
eben durch die Fotos, die es gibt,
durch den Bandnamen und diese Texte, die so vage, irgendwie Woodstock-eske Gefühle schüren sollen. Sie sind aber nicht die einzige KI-Band. Ich rede nicht nur von so Lo-Fi-Bands, sondern es gibt noch mehr wirklich Bandimitation, gerade im Country-Bereich, da bin ich so richtig in ein Rabbit Hole, wie man es nennt, hineingefallen und eine wirklich nicht enden wollende Anzahl angeblich neuer Künstlerinnen gefunden, die innerhalb dieses Jahres schon Dutzende Alben angeblich veröffentlicht haben.
Ja.
Eine davon ist anscheinend in Berlin besonders beliebt mit 10.000 monatlichen HörerInnen, und in deren Bio habe ich einen Satz gefunden, der mir wirklich nachhängt, und zwar: die Songs basieren auf echter kreativer Inspiration. Die Charaktere sind illustriert. Was heißt das? Was ist kreative Inspiration?
Bleiben wir mal konkret nochmal bei dieser Band The Velvet Sundown. Tobi, ist das Besondere an der, also warum wird die auch so, wieso geht die so viral? Hat natürlich mit Spotify zu tun, aber vielleicht auch, weil die damit spielen, mit diesem handgemachten Dust, Boots on the Dust, dass man das nicht von KI erwartet und dass das jetzt so eine Band ist. Ist das nochmal was Neues?
Nein, KI macht das ständig. Also KI macht, was man ihr sagt, auch ein Stück weit. Und wenn man das möchte, dann wird das eingelöst. Ich habe das selber auf beiden Plattformen, also Suno und Udio, ein paar Mal versucht. Und die Resultate waren jetzt nicht so anders, ehrlich gesagt, je nachdem, was ich da eingegeben habe. Natürlich versucht die eben auch immer etwas zu simulieren, was da möglichst menschlich ist. Eben bis zur Parodie, finde ich jetzt bei diesem Songtext. Ne? Das ist ja ein Klischee nach dem anderen. Ich glaube, es ist eine Art Parodie der Durchhörbarkeit, ne? Wie man das im Radio übrigens auch gerne mal nennt, im Format Radio, also das, was die Menschen nicht zum Ausschalten bringt oder zum Sender wechseln. Das diskutieren wir im Radio nun auch schon seit 40 Jahren. Ich finde aber eine andere Frage, die wir vielleicht später noch diskutieren könnten, eher interessant. Was heißt es eigentlich genau? Was heißt es jetzt, wenn wir schon so fortgeschrittene Technologien haben, müssten wir auch ein bisschen fortgeschrittener über die Technologie reden. Also was ist jetzt der Prompt und was ist die Maschine? Und da wird es natürlich dann schon interessant, weil das ist ja schon nicht jetzt einfach nur komplett von der Maschine ausgespuckt. Natürlich sitzt da jemand da, quasi ein Producer, der alle möglichen Dinge eingibt.
Das finde ich auch einen total spannenden Aspekt. Das habe ich mich hier auch gefragt. Also inwiefern kann man sagen, das ist rein KI-generierte Musik oder inwiefern ist es halt, sind es Menschen, die KI nutzen für das Kreative, wie du sagst, Alter, was man natürlich total kritisch sehen kann. Aber irgendwie steckt da ja trotzdem, auch gerade bei so einem Projekt vielleicht, dann hört man es vielleicht auch noch durch, dass da irgendjemand und sich auch Gedanken macht, weil er dann bei Spotify noch postet, wir sind eine Provokation und wir sind ein Spiegel für euch alle. Das ist ja irgendwie dann doch auch ein menschgemachtes Projekt. Es ist kein Chatbot.
Nein, dadurch, dass es das am Anfang versteckt hat und eine völlig wilde Räuberpistole erzählt hat, von wegen, wir sind eine echte Band, geboren in, keine Ahnung, im Staub und in den Schnitt, direkt einer Bar, das macht es dann so ein bisschen fragwürdig. Die Intransparenz macht es, glaube ich, das ist die Frage, warum macht jemand sowas? Hm. Natürlich kann das Nutzen eines KI-Generators auch ein, ja, kreatives Experiment sein, um irgendwie Dinge mal auszuprobieren. Mit welchem Grund macht es jemand? Mhm. Und ich würde mal hier in Frage stellen, ob da ein künstlerisches Interesse dahinter lag, das jenseits von was ist gerade sehr beliebt und funktioniert gut läuft. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was man diskutieren kann. Mhm. Ein Aspekt, den ich gerne noch anbringen würde und den ich ganz interessant finde, weil ich mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich habe erst vor anderthalb Monaten bei der Sendung Breitband drüber gesprochen, hier auf Deutschlandfunk Kultur. Da hat man noch so gemutmaßt, dass es diese Bands wahrscheinlich geben wird. Und da meinten einige Expertinnen, unter anderem Labelmacher, ja, das Einzige, was überleben wird, sind Bands. Und jetzt wird auch eine Band imitiert.
Ja, und aber diese Band kann ja nicht live auftreten. Ne? Wahrscheinlich meinte er das eher so. Und die Band, die live auf der Bühne steht, die wird
das
überleben.
Das haptische Erlebnis ist nicht zu ersetzen. Und da musste ich dran denken, als ich vorgestern beim Konzert der Künstlerin Jöll war, die immer damit gespielt hat, ist sie nun ein digitales Konstrukt? Gibt sie wirklich? Ist sie ein Mensch? Sie hat mit digitalen Verfremdungen ihres Gesichts gearbeitet. Jetzt macht sie das Gegenteil. Es ist alles ultrakörperlich. Sie steht mit einer echten Gitarre, die echt angeschlossen ist, an einen echten Verstärker da und spielt tatsächlich und verspielt sich wirklich. Dadurch musikalisch gar nicht mehr so spannend, aber eben haptisch.
Und das, was halt dann Musik noch bieten kann, menschliche Musik, das Einzige, was der Unterschied ist sozusagen. Vielleicht, oder gleichzeitig sagen wir auch die ganze Zeit, es ist halt, es ist ja hier, es ist ja nicht schön, es ist nicht kreativ, es ist nicht inspirierend, diese KI-Musik.
Für viele ist es vielleicht schön, weil sie ist durchhörbar. Die Leute wollen für die Musik ein Mittel zur Gemütsregulierung in einer, naja, Welt, in der wir alle überfordert sind und in einer Hypernormalisierungsspirale stecken zwischen wir merken, irgendwas läuft nicht richtig und gleichzeitig müssen wir zur Arbeit gehen. Da ist halt Musik nur noch ein Werkzeug für viele. Und als Werkzeug funktioniert das vielleicht und wird vielleicht sogar als schön empfunden.
Ich würde da aber doch nochmal kurz auf die Zahlen gucken. Das ist jetzt ein großes Medienthema gewesen. Ich finde es auch total wichtig, dass wir darüber reden und zwar quasi stündlich, weil sich die Lage einfach laufend verschärft und verändert. Ich habe vor einem Jahr mit einem kleinen Vortrag ein paar Mal aufgetreten und da ging man schon davon aus, dass zwischen 7 und 14% aller Musik auf Streaming-Plattformen KI generiert ist.
Mittlerweile spricht man von 20%.
Von 20% sogar sind die Zahlen. Das ist natürlich schon richtig heftig. Jetzt muss man aber auch gucken, das ist schon, also erstens ist das noch nicht so ganz viral. Ne? Also die Streams sind jetzt noch nicht in einer Höhe, wo man sagen muss, das ist irgendwie total krass, das überschwemmt alles andere. Ja, ja. Man muss da Spotify schon an der Kandare nehmen und es gibt auch eine rechtliche Handhabe dazu. Ne? Es gibt in Europa, in der EU den AI Act. Das ist ein sehr komplexes Papier mit sehr verschiedenen, mit einem risikobasierten Modell, wie sehr man verschiedene AIs, also KIs, regulieren soll. Aber ein ganz wichtiger Punkt darin ist tatsächlich die Transparenz. Ja? Und also Produkte anzubieten, die quasi AI generiert sind und sie nicht als solche auszuweisen, ist ab nächstem Jahr strafbar. Also eigentlich ist es das schon jetzt, aber man wartet noch 2 Jahre, bis alle Firmen, gerade auch kleinere, darauf reagieren können, was es dann heißt, ihre eigenen Plugins und Software anzupassen und so. wer ist dafür quasi haftbar? Sind es die kleinen Firmen, sind es die großen Firmen, die diese Tools zum Teil geschrieben haben? Und das ist eigentlich ganz klar. Also das nicht zu tun, ist strafbar. Mhm. Und man müsste auch dagegen vorgehen und muss man auch in dem Fall, wo sie reagiert haben, das müsste man ihnen auch vorwerfen, sagen, ihr habt was vorgegaukelt, was so nicht stimmt. Die andere Diskussion, die ästhetische, die wird natürlich immer nerdmäßig bleiben. Mhm. Rick Beato, eher so ein Jazzmusiker, Nerd, Influencer auf YouTube, ist in meinem Alter jetzt eher so beliebt, hat mal die einzelnen Tracks angeguckt, wie klingt die Gitarre, wie klingt der Bass, wie klingt das Schlagzeug, und es klingt alles wahnsinnig schlecht. Und warum klingt es so schlecht? Außer der Gesang, der ist tatsächlich ein bisschen besser, weil natürlich die KI einfach von so vielen schlechten Daten trainiert wurde. Und das merkt man da. Und das ist natürlich eigentliche Problem sind tatsächlich auch hier die Urheberrechte. Ne? Mhm. Also mit welchen Daten wurde diese KI trainiert, dass sie dann plötzlich am Anfang wie Stairway to Heaven klingt und im Gesang vielleicht ein bisschen an John Fogerty von Creedence Clearwater Revival erinnert und ganz viele andere, die da auch noch vorkommen. Das liegt einfach, weil sie trainiert wurden mit Daten, die man nicht um ihre Erlaubnis gefragt hat oder deren UrheberInnen eben nicht um Erlaubnis gefragt hat. Also da gibt es Gesetzgebungen, die das schon regeln könnten. Ja. Die Frage, wie man das implementiert, wie viel Geld man in die Finger nimmt als Staat oder Staatengemeinschaft oder Weltengemeinschaft, ist eine andere Sache, aber man ist dem nicht machtlos ausgeliefert.
Also da passiert schon einiges. Zum Schluss noch die Frage an euch. Ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich einfach daran gewöhnen, dass es natürlich weitergehen wird. Es gibt diese Parallelwelten. Wir werden immer mehr KI-Musik hören und diese menschengemachte Musik wird es auch weitergeben. Und natürlich wollen wir alle, dass die menschengemachte Musik erhalten bleibt. Habt ihr noch andere Ideen als dieses Live, Live, Live? Das ist alles, was zählt.
Ja, das Problem bei Live, Live, Live ist ja, je weiter sich das dreht, desto mehr ist jeder in seiner Soundbubble gefangen und kriegt nur noch vorgespielt, was er, sie, they sowieso hören wollte. Das heißt, wir werden ja auch weiter individualisiert und es gibt immer weniger Musik, auf die wir uns einigen können, was eine Auswirkung hat auf Live, weil natürlich Live ist das Einzige, was bislang nicht zu ersetzen ist, aber da müssen wir uns erstmal einigen können. Und wir können uns ja jetzt schon nicht mehr einigen auf Musik, die jünger ist als 20 Jahre. Der gemeinsame Kanon löst sich auf. Mhm. Was könnte man tun? Mir würde ja schon ein Switch bei meiner Streaming-Plattform meiner Wahl gefallen, bei dem ich ausschalten kann, KI-generierte Musik zu hören. Wie weit kann das gehen? Weil das wird auch in der Produktion eingesetzt, um Sachen irgendwie schön zu schleifen und gut sounden zu lassen. Aber das wäre vielleicht ein Anfang. Mhm. Da müssen wir aber eine bessere Lobby aufstellen als diverse Streaming-Plattformen.
Tobi, hast du noch eine Idee, was können wir anderes machen?
Kommt drauf an, welche Seite man in den Blick nimmt. Ich finde, die Produzentinnenseite ist einfach sehr wichtig und da muss man auch sagen, dass wir eine Explosion gesehen haben. Erstens des kreativen Paradigmas. Du musst kreativ sein. Das ist auch ein neoliberales Paradigma. Damit sind wir alle groß geworden, dass Kreativsein etwas ganz Großes ist.
Wir können auch einfach langweilig bleiben.
Nein, aber es ist eine Illusion, dass so viele Leute von Kultur leben können. Das war es schon immer und die ganzen Ausbildungen und Schulen, die wir hier haben, gaukeln die immer noch vor. Also dieser Markt ist nicht bereit, so viele Kreative zu schlucken und KI hat es jetzt einfach quasi beschleunigt, dass man der Wahrheit auch ins Gesicht guckt und sagt, ja okay, Musik wird einfach von 90% ein Hobby bleiben. Und quasi 10 oder 20 Jahre daran zu glauben, dass man das noch schafft, ist halt blöd, wenn man dann schon erwachsen ist oder weit über das Erwachsenenalter hinaus und plötzlich merkt, oho, das ist keine nachhaltige Karriere. Vielleicht hat es auch sein Gutes, dass es das beschleunigt und sagt, okay, Musik kann auch im kleineren Kreis stattfinden, es kann auch privater stattfinden, es kann auch in kleineren Communities stattfinden, ohne dass sich gleich die großen Bühnen bespiele. Alles andere müssen sich die Konsumenten auch selber bei der Nase nehmen und sagen, okay, du musst halt einfach mehr Geld für Musik ausgeben, sonst ist das Ganze nicht zu regeln. Das heißt, du kannst Tonträger kaufen bei Konzerten, das ist immer sehr wichtig für die KünstlerInnen, die haben da Merch und Tonträger, also auch CDs im Übrigen, das ist immer noch ein sehr guter Datenträger, qualitativ oder eben eine Vinyl. Wenn man dann noch einen Platz kriegt im Presswerk, wenn die nicht überschüttet werden von Major-Firmen, die da noch die Taylor Swift pressen müssen.
Zum 20. Mal,
genau. Also das ist immer so. Und dann gibt es eben noch die Regulierung. Ne? Also das sind so die drei Sachen. Erstmal merken, es werden nicht so viele Leute von Kunst und schon gar nicht von Musik leben können, wie wir bisher immer dachten. Selber mehr bezahlen für die Musik und das auch ein bisschen lokaler konsumieren. Da führt, glaube ich, keinen Weg daran vorbei. Und der dritte ist Regulierung. Wir sind da in der EU relativ stark aufgestellt und es ist kompliziert, ehrlich gesagt, da durchzublicken, aber es lohnt sich.
Einen letzten Satz möchte ich sagen. Eine ganz wichtige Sache ist auch festzuhalten und auszubauen, künstlerische Ausbildung, weil es ist, und zwar auf einem Schullevel, Kindergarten und so weiter und so fort, nur durch eine ästhetische Ausbildung kann man auch Dinge einschätzen und bewerten. Und das brauchen wir nicht nur, damit Leute weiter echte Musik in großen Anführungszeichen hören, sondern KI nimmt ja immer mehr Bereiche unseres Lebens in, ja, übernimmt sie. Und da zwischen richtig in echt, real und, naja, generiert unterscheiden zu können, das lernt man im Grunde mit einer Auseinandersetzung mit Ästhetik.
Singen und Spielen in der Schule, oder? Ist einfach ganz wichtig.
Ja. Klar, und, da sind so. Und da sind wir auch wieder bei der Medienkompetenz, die du vorhin schon angesprochen hast, Eda, weil das geht natürlich alles Hand in Hand. Große Aufgaben. Und das Spannende ist, man kann ja vielleicht, immerhin kann man da vielleicht dann auch so einem Projekt dankbar sein, dass die uns dazu bringt, da genauer hinzuschauen. Insofern haben sie vielleicht gar nicht so unrecht, dass sie uns den Spiegel vorhalten. Immerhin denken wir hier drüber nach, diskutieren drüber, entwickeln neue Ideen. Das machen viele andere Leute auch. Ich sage ganz herzlichen Dank, Aida Bagerne-Jad und Tobi Müller, unsere zwei Gäste hier im Popkultur-Wochentalk. Vielen herzlichen Dank für eure Gedanken und Perspektiven.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.